Ja, Lukas verbindet unseren heutigen Text unmittelbar mit der Heilung des Gelähmten, von der haben wir ja letzte Woche gehört. Was war da geschehen? Ich will euch noch mal kurz abholen. Jesus ist immer noch in der Gegend von Kapernaum. Sein Name verbreitete sich immer mehr unter dem Volk. Und das, was er tat, das beunruhigte die Pharisäer. Und aus diesem Grund waren sie auch da, zuerst um ihn zu beobachten und danach zu entscheiden, was mit ihm geschehen sollte. Jesus vergab diesem Gelähmten seine Sünden. Und als Beweis dafür, dass er die Vollmacht dazu hat, heilte er ihn auch. Und die Pharisäer, die haben sich darüber so geärgert, dass er sich Gott gleichstellte, und sahen dies auch als Gotteslästerung an. Für sie war jetzt klar, Jesus ist gefährlich, das ist ein gefährlicher Mann. Und ab diesem Zeitpunkt dann beobachteten sie ihn nicht nur, sondern sie fingen auch an, Fragen zu stellen, um ihn eben zu überführen. Was macht Jesus? Er lässt sich auf keine weiteren Diskussionen ein. Er geht weg. Denn die Pharisäer, sie sind stolz, sie sind hochmütig, sie sind selbstgerecht und sie lehnen ihn und seine Botschaft ab. Jesus geht aus dem Haus über die Straße, denn er hat heute noch was sehr Wichtiges zu tun. Denn heute beruft er einen zukünftigen Apostel, Levi, den Sohn des Alpheus. Der wird später das Matthäusevangelium schreiben. Ich lese uns die Verse aus Lukas Kapitel 5, die Verse 27 bis 32. Lukas Kapitel 5, die Verse 27 bis 32. Ich lese aus Vers 26 den letzten Satz oder den letzten Vers. Da gerieten alle außer sich vor Staunen und sie priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen: Wir haben heute Unglaubliches gesehen. Danach ging er hinaus und sah einen Zöllner namens Levi an der Zollstätte sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi bereitete ihm ein großes Mahl in seinem Haus und es saß eine große Schar von Zöllnern und anderen, die es mit ihnen hielten, am Tisch. Und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sprachen: Warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Letzte Woche haben die Menschen bei der Heilung des Gelähmten Unglaubliches gesehen. Wir haben es gerade gelesen. Und auch der Gelähmte hat Unglaubliches erlebt. Und so macht auch heute der Levi in unserem Text drei unglaubliche Erfahrungen mit Jesus, die ihn von Grund auf verändern werden. Die erste: Levi hört einen unglaublichen Ruf. Die zweite: Levi erfährt eine unglaubliche Freude. Und die dritte: Levi erlebt eine unglaubliche Ablehnung des Messias. Zu Punkt 1. Levi hört einen unglaublichen Ruf. Wir lesen in Vers 27 zu Beginn: Danach ging er hinaus und sah. Jesus verlässt das Haus nicht einfach so und lässt die Dinge jetzt auf sich zukommen. Nein, wir lesen hier, er sah. Er sieht ganz bewusst einen Mann, mit dem er sprechen muss. Im Griechischen steht da Thea aomahe, was so viel heißt wie beschauen, genau, intensiv anschauen oder auch jemand sehen, wie er ist, wie er tatsächlich ist. Das heißt, Jesus richtet jetzt seine Augen ganz bewusst auf jemand, konkret auf einen Mann, der da im Zollhaus sitzt. Danach ging er hinaus und sah einen Zöllner namens Levi an der Zollstätte sitzen. Da passiert etwas ganz Erstaunliches. Jesus richtet seine ganze Aufmerksamkeit auf einen Zöllner. Er wendet sich ab von der religiösen Crème de la Crème, der Pharisäer, und richtet seine Augen auf einen Mann. Das ist ein Mann, den die Pharisäer niemals beachten würden. Niemals. Wer war dieser Levi eigentlich? Wir lesen, er war ein Zöllner oder auch Steuereintreiber. Und er übte einen Beruf aus, das wissen viele von uns gar nicht, der war vom mosaischen Gesetz her verboten. Trotzdem bewarben sich in der Römerzeit einige Juden um das Amt, nicht nur, weil sie gut bezahlt wurden, sondern weil ihnen auch erlaubt war, mehr Steuern einzunehmen, als tatsächlich geschuldet wurden. Die Zöllner, die wurden aus zwei Gründen von den Juden verachtet und gehasst. Erstens, sie arbeiteten im Auftrag der heidnischen römischen Besatzungsmacht. Und zweitens, sie wurden wohlhabend, weil sie ihrem eigenen Volk Geld abpressten. In den rabbinischen Schriften der damaligen Zeit waren die Zöllner das genaue Gegenteil von Gesetzestreuen. Und im Gegensatz zu diesen Gerechten wurden Steuereintreiber in diesen rabbinischen Schriften als die schlimmsten Menschen bezeichnet. Die schlimmsten Sünder. Sogar wenn ein Zöllner religiös war, und wir haben in der Einleitung von einem religiösen Zöllner gehört, wurde er trotzdem aus der jüdischen Gesellschaft regelrecht ausgeschlossen. Es gab eine Menschengruppe, denen das jüdische Gesetz erlaubte, mit Zöllner zu verkehren. Das waren andere Zöllner und Prostituierte, die standen auf einer Ebene. Die Pharisäer erklärten, dass für einen Zöllner Buße unmöglich war, weil ein Zöllner war so unzuverlässig. Er war sogar so unzuverlässig, dass er nicht mal als Zeuge vor Gericht vorgeladen wurde. Für religiöse Juden waren die Zöllner die schlimmste Sorte von Menschen, die man sich überhaupt vorstellen konnte. Ein Zöllner erledigte die Arbeit für die Römer, den Feind. Deshalb waren sie auch so verhasst. Und natürlich, weil das schwer verdiente Geld von ihnen aus der Tasche gezogen wurde. Ein Zöllner konnte sogar jemand festnehmen lassen, wenn derjenige die Steuern und Abgaben nicht leisten konnte. Zöllner galten im Allgemeinen als habgierig, weil sie einfach auch mehr forderten, als ihnen zustand. Sie waren Verräter am eigenen Volk. Unreine Heidenfreunde. Die meisten Zöllner hatten damit überhaupt kein Problem, denn durch ihren Beruf machten sie richtig viel Geld und wurden reich. Sie konnten sich alles leisten. Und sie haben sich bewusst für diesen Lebensweg entschieden. Aber nicht alle sind so. Wenn wir mal zurückdenken an Johannes den Täufer in Lukas 3, Vers 12 und 13, da steht, es kamen auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als was euch vorgeschrieben ist. Es gab also Zöllner, die dem Ruf von Johannes dem Täufer gefolgt waren. Seine Botschaft war, das wissen wir, tut Buße, kehrt um von euren krummen Wegen. Und vielleicht war auch Levi schon bei Johannes gewesen und hat in der Zwischenzeit über sein Leben nachgedacht. Er trägt den Namen Levi. Wir wissen, das war der Stammvater aller Priester. Eigentlich waren sie ausgesondert, um Gott zu dienen. Und vielleicht hat er genau deswegen zu seiner Geburt von seinen Eltern diesen Namen bekommen, weil sie sich gewünscht haben, dass ihr Kind auf diesen Wegen des Herrn geht. Lukas schreibt uns hier keine Details. Es sind jetzt Spekulationen gewesen. Aber wir können schon annehmen, dass Levi von Jesus gehört hat. Kapernaum war ja Teil einer wichtigen Handelsroute, dieser Via Maris. Harry hat uns davon erzählt. Und nicht nur Handelsgüter wurden da transportiert, sondern auch Nachrichten. Und kurz vor der Begegnung mit Jesus heute, gerade gegenüber dem Zollhaus, da war ja dieser riesige Menschenauflauf und auch viele Pharisäer waren da. Und da war er ja, dieser Jesus. Und ob Levi jetzt was von der Heilung des Gelähmten mitbekommen hat, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob er sich in dem Augenblick, nachdem Jesus jetzt ihn ruft, ob er sich davor schon für Jesus interessiert hat oder ihm aufgeschlossen war. Aber eines wissen wir, Jesus sieht ihn. Er ging hinaus und sah einen Zöllner. Aber Jesus sieht ja nicht das, was wir Menschen sehen. Jesus schaut ins Herz eines Menschen und er sieht den Levi jetzt da sitzen. Der Levi führt vielleicht gerade Buch oder zählt Geld. So Zöllner hatten ja einiges zu tun. Sie mussten gebildet sein, um ihre Arbeit tun zu können. Sie konnten lesen, sie konnten schreiben und sie mussten auch rechnen können. Und darüber hinaus waren auch Fremdsprachen wirklich wichtig. Levi sitzt da und plötzlich hört er drei Worte. Die haben sein Leben sofort und komplett verändert. Folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Folge mir nach, werde mein Jünger. Jesus fordert ihn, einen Zöllner auf, einen Zöllner, ihm nachzufolgen. Ihn, den verhassten Römerfreund. Ein Pharisäer hätte Levi nicht mal angeschaut, geschweige denn mit ihm gesprochen. Wen hätte Jesus alles berufen können? In ganz Israel gab es bestimmt anständigere oder auch frommere Männer als den Levi. Sie kannten sich wahrscheinlich auch in der Schrift besser aus als er. Aber Jesus beruft ihn, den verachteten Zöllner. Er beruft ihn lieber in seinen Dienst als einen dieser selbstgerechten Pharisäer. Lieber einen, dessen Leben nicht gerecht ist, als einen, der denkt, er braucht keinen Retter, weil er sich doch ans Gesetz hält. Und immer wieder, und wir werden das auch in der Zukunft noch im Lukas-Evangelium sehen, immer wieder erwählt Christus sich Menschen, die eigentlich vollkommen kaputt sind, um sie vollkommen zu verändern. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die gehen an dem Zollhaus einfach vorbei. Sie schauen Levi nicht mal an. Sie hassen ihn. Jesus ist ganz anders. Denn er als Sohn Gottes ist doch gekommen, um zu suchen, das, was verloren ist, und es dann auch zu retten. Das hat Jesus später im Kapitel 19 dem Zachäus auch gesagt. Und wisst ihr, was für einen Beruf der Zachäus hatte? Ich habe es ganz leise gehört. Er war ein Zöllner. Er war sogar ein ganz besonderer Zöllner. Der war sogar ein Oberzöllner. Und Jesus hat ihm das gesagt. Jesus kommt nicht zu denen, die denken, sie brauchen ihn nicht oder sie wissen schon, wie man in den Himmel kommt. Nein. Gott handelt immer ganz anders, als wir Menschen es tun würden. Sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Das hat Paulus geschrieben im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 27. Und genau das macht Jesus heute in unserer Geschichte. Der Herr Jesus hat sich Levi auserwählt. Später in Johannes, Kapitel 15, sagt Jesus den Zwölfen, unter denen dann auch ja Levi ist, und da hat er den Namen Matthäus schon bekommen von Jesus. Er sagt ihnen, wieso sie Jünger geworden sind, und er sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und von all den Menschen, die dort um das Zollhaus sind, diese Menschenmenge, die Pharisäer, die gerade diese Heilung des Gelähmten mitbekommen haben. Von all denen zieht Jesus auf Levi und er beruft ihn in seine Nachfolge. Folge mir nach. Und was macht Levi? Vers 28. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Unwahrscheinlich, oder? Was ist da mit Levi geschehen? Der Ruf des Herrn Jesus, der hat ihn so getroffen, so wirksam getroffen, so unwiderstehlich in sein Herz. Jesus muss auf ihn so eine Anziehungskraft gehabt haben. Mit diesen drei Worten, folge mir nach. Und er reagiert sofort darauf. Er verlässt alles und hört auf Jesus. Wenn ihr euch an die Berufung des Simon Petrus erinnert, da gab es auch drei Worte, die den Simon so verändert hatten. Fürchte dich nicht. Und jetzt bei Levi wieder drei Worte. Folge mir nach. Was ist die Folge, wenn Jesus ruft? Wir sehen es am Simon Petrus oder auch heute am Levi, Matthäus. Alles, was Menschen wichtig ist, was anziehend ist, es verliert völlig seinen Wert. Alles Geld, was sie haben, der Erfolg im Beruf, die Freunde oder was den Menschen sonst noch wichtig ist, selbst die Liebsten zu Hause, alles wird unwichtig. Diese Menschen, die dieser Ruf trifft, sie lassen alles stehen und liegen, weil da etwas viel Stärkeres ist und in ihnen wirkt. Ich glaube, Levi konnte gar nicht anders. Er musste folgen. Er stellt hier keine Fragen oder bittet Jesus um Zeit, um diesen für ihn doch großen und wichtigen Schritt zu überdenken. Er muss keine Nacht darüber schlafen oder sich mit seiner Frau oder Bekannten beraten. Er hört die Worte von Jesus und lässt alles stehen und liegen. Und seht ihr, das ist so eine große, lebensverändernde Kraft, die hier am Werk ist. Es ist die Auferstehungskraft von unserem Herrn, des Christus. Wir haben schon einiges gehört, dass Jesus immer wieder zur Menge sprach oder zur Volksmenge predigte. Und wir hören oft gar keine Reaktion. Aber bei Levi ist die Wirkung ganz anders. Denn hier beruft Christus den Levi direkt und wirksam, wie er auch zum Beispiel den Paulus in seinen Dienst berufen hat. Und wenn Christus uns zu seinem Dienst beruft, dann ist das ein heiliger, ein kraftvoller Ruf. Es entsteht ein völlig neues Leben. Erinnert euch an den toten Lazarus, wie Jesus in sein Grab rief. Er hat den toten Lazarus zum Leben erweckt. Und genauso beruft er jetzt den toten Sünder, geistlich toten Sünder Levi, aus seinem Grab, dem Zollhaus. Komm und folge mir nach, Levi. Dein altes Leben ist vorbei. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Hast du das auch schon in deinem Leben erlebt? Hast du diesen Ruf des Christus in deinem Leben schon gehört? Und falls ja, falls du diesen Ruf gehört hast, bist du dem Ruf auch gefolgt? Stell dir mal vor, der Levi wäre sitzen geblieben. Wie wäre es wohl mit seinem Leben weitergegangen? Und ich möchte dich fragen, sitzt du immer noch in deinem Haus, in deinem Zollhaus? Bist du immer noch fixiert auf die Welt um dich herum? Deine Arbeit, dein Vergnügen, deine Sünden, die du so sehr liebst, dein tolles Leben ohne Gott? Vielleicht hörst du heute zum ersten Mal, dass Jesus dich ruft. Folg mir nach. Und wie bei Levi, nicht weil du so ein guter Mensch bist oder weil du es verdient hättest, sondern weil Jesus dich so lieb hat, weil er dich aus deinem sündigen Leben rufen möchte, weil er dir neues Leben schenken möchte, weil er dir gnädig ist. Wir wissen von letzter Woche, er hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Das hat er doch an dem Gelähmten bewiesen, indem er ihn geheilt hat. Und bei Levi macht er genau dasselbe. Er heilt den geistlich gelähmten Levi. Er vergibt ihm seine Sünden und beruft ihn zu neuem Leben. Und daran sehen wir was Wunderbares. Keine Sünde ist zu groß, unserem Herrn. Christus kann sie alle vergeben. Und das darf der Levi hier auf wunderbare Weise erfahren. Und diese Vergebung hat immer eine unglaubliche Wirkung auf das Leben. Denn es ist ein lebensverändernder Ruf. Er verändert Menschen. Und Levi in dem Speziellen wird nicht nur ein Jünger Jesus. Er beruft ihn auch zu den Zwölfen. Levi wird zum Apostel und folgt Jesus nach. Er wird später als Apostel des Matthäus-Evangeliums schreiben. Er wird darin sogar seine eigene Geschichte schreiben und noch viele andere Begebenheiten, die er mit Jesus erlebt hat. Stell euch das mal vor, er als Zöllner, der Menschen betrogen hat, schreibt jetzt die Wahrheit über Jesus Christus auf. Was für ein Unterschied. Und Levi hat es erfahren dürfen, was in Johannes 10, ab Vers 27 steht. Da sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Levi hat diesen unglaublichen Ruf gehört. Und jetzt Punkt 2. Und Levi erfährt dadurch eine unglaubliche Freude. Vers 29. Und Levi bereitete ihm ein großes Mahl in seinem Haus und es saß eine große Schar von Zöllnern und anderen, die es mit ihnen hielten, bei Tisch. Levi lässt alles zurück, was sein Leben bisher ausgemacht hat. Er folgt jetzt Jesus nach. Später wird Jesus einem reichen Jüngling begegnen. Er kennt die Geschichte, er fordert ihn auf, alles zu verkaufen und ihm nachzufolgen. Aber das, was für diesen jungen Mann so wertvoll erscheint, dieser Preis ist ihm zu hoch. Das aufzugeben und Jesus nachzufolgen. Und stellt euch vor, dieser Jüngling, er drehte sich um und ging traurig weg. Er hat den Ruf ausgeschlagen und ging traurig weg. Aber wie anders ist es hier bei Levi? Er hat ganz klar erkannt, Jesus nachzufolgen, sein altes Leben hinter sich zu lassen, ist doch gar kein Verlust, sondern es ist der größte Gewinn, den ein Mensch überhaupt machen kann. Paulus schreibt den Philippern darüber im Kapitel 1, dass nun Christus sein Leben ist und Sterben sein Gewinn. Sogar Sterben ist für den Paulus Gewinn, weil er ist dann beim Herrn. Und weiter schreibt er dann in Philipper 3, die Verse 7 und 8. Und so geht es vielleicht auch Levi. Früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig. Aber jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere erscheint mir wertlos verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe. Wenn ein Mensch von Jesus ergriffen wird und an ihn glaubt, da verschiebt sich diese Lebensperspektive komplett, weil wir haben plötzlich das Licht Gottes in unserem Leben. Und in diesem Licht erkennen wir plötzlich, dass all das, was uns auf dieser Erde hier so beschäftigt, was uns so wichtig erscheint, am Ende doch so wertlos vor Gott ist. Und auch, dass uns all diese irdischen Dinge für die Ewigkeit überhaupt nichts nützen. Wir haben uns gerade vom Gottesdienst unterhalten, ich würde so gern mal nach Berlin gehen und dort das ägyptische Museum anschauen. Ja, wieso stehen da so viele Dinge in diesen Museen? Weil sich Menschen für ihren Tod mit Dingen umgeben haben, die ihnen in ihrem Leben wichtig waren. Die dachten, die dienen ihnen in der Ewigkeit. Was für eine Verirrung. Sie dachten, sie könne diese Dinge mit ins Jenseits nehmen und dort weiter ein schönes, angenehmes Leben haben. Aber wenn du einmal vor dem ewigen Richter erscheinen musst, was denkst du, was dir dort hilft? Dein Erfolg hier auf der Erde? Dein anständiges Leben, das du hattest? Oder vielleicht sogar die guten Werke, die du getan hast? Jesus gibt uns in seinem Wort in Matthäus 16 selbst die Antwort darauf. Ab Vers 24. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Ihr Lieben, wir können uns nicht von unserer Schuld selbst erlösen. Nur einer kann das. Es ist genau der, der an diesem Tag Levi zuruft: Folge mir nach. Und Levi hört auf diesen Ruf. Und er erlebt eine unglaubliche Folge. Denn dieser Ruf hat ihn so verändert. Und das sehen wir daran, wie er auf diesen Ruf Jesu reagiert. 3 Punkte. Levi will seinen Herrn ehren. Deswegen macht er das Fest. Und er will in dem Fest auch seine Zugehörigkeit zu dem Herrn Jesus öffentlich machen. Und er möchte seine Freunde und auch die Verwandten mit Jesus bekannt machen. Und diese Reaktion, die sehen wir bei allen Menschen, die zu Jesus kommen. Das ist die erste Liebe, so nennen wir das oft. Lukas berichtet uns hier, Levi hatte ein Haus. Und wir wissen, er konnte es sich leisten, eine große Menge Menschen einzuladen. Er hat als Zöllner viel Geld verdient. Er will also dieses Fest veranstalten. Es wird aber nicht ein Fest sein, wie er vielleicht früher Feste gefeiert hat. Es wird kein Fest sein, bei dem es um ihn geht, bei dem er von den anderen gelobt wird oder geachtet wird, was er für ein großer Mann ist. Nein, das ist ihm jetzt gar nicht mehr wichtig. Er möchte nämlich mit dem Fest Jesus ehren und allen zeigen, ich gehöre jetzt zu ihm. Und er möchte Menschen mit Jesus bekannt machen. Und wir sehen darin auch, ja, auch wir Christen dürfen Feste feiern. Aber wir sollen immer so feiern, dass wir wie auch Levi diese Chance nutzen, um Jesus zu ehren. Damit alle sehen, wir gehören zu ihm. Und dass wir diese Chance auch nutzen, um Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Levi feiert kein Fest, wie er es früher gefeiert hat. Bei dieser Feier gibt es einen Ehrengast. Und das war auch den anderen Zöllnern klar. Ein ehrbarer Jude, ein Rabbi, der war mitten unter ihnen. Aber die würden doch nie mit uns Zöllnern zusammensitzen. Wir sind doch verachtet unter ihnen. Was hat Jesus gemacht? Er ist mitten unter sie gegangen. Er war nicht da, um mit ihnen zu sündigen, sondern er benutzt diese Gelegenheit, um sie zu lehren, zu ermahnen und zu segnen. Levi hat doch neues, ewiges Leben geschenkt bekommen. Und das ist für den Levi ein echter Grund zur Freude. Darf ich dich heute Morgen fragen, ob du diese große Freude noch in dir hast? Dass du gerettet bist? Oder ist die Freude irgendwie über die Jahre verloren gegangen? Bist du vielleicht traurig geworden über die Sünden, die du nach deiner Rettung noch getan hast? Du nimmst doch Gottes Wort ernst. Und es drückt dich vielleicht, dass du dem noch nicht entsprichst, wie Jesus dich gern hätte. Du machst dir vielleicht auch Sorgen über andere, die den Weg nicht gehen oder die auch sündigen. Und es raubt dir einfach die Freude. Aber hast du darüber mal nachgedacht, dass du doch weiter voller Freude sein sollst? Damit die anderen Menschen es doch sehen können. Du hast Christus kennengelernt. Du bist erlöst von deiner Sünde. Christus zu kennen, das ist doch der größte Schatz, den ein Mensch haben kann. Erinnert euch an das Gleichnis vom verborgenen Schatz im Acker in Matthäus 13. Da sagt Jesus, Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft den Acker. Es soll doch Freude herrschen, wenn wir diesen verborgenen Schatz Jesus Christus finden. Und genauso geht es dem Levi. Christus sein ist kein Trauerspiel, es ist ein Freudenfest. Später in Lukas 15, da spricht Jesus in vielen Gleichnissen. Und dabei geht es immer darum, dass Gott etwas Verlorenes wiederfindet. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Gleichnis von der verlorenen Münze, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Immer wieder wird das Verlorene gefunden. Und was passiert danach? In allen Gleichnissen wurde danach gefeiert. Die Nachbarn und Bekannten wurden zusammengerufen und es wird gesagt, freut euch mit mir, denn ich habe das wieder, was ich verloren habe. Und darum lasst uns fröhlich sein. Und Jesus fügt noch hinzu, dass auch im Himmel große Freude darüber herrscht, wenn ein Sünder Buße tut. Und dadurch wird es klar, wieso Jesus hier mit Levi feiert. Er lässt den Levi gern das Fest für ihn ausrichten, weil Jesus sich auch freut. Er setzt sich mit an den Tisch, isst und trinkt und freut sich einfach über Levi, der seinem Ruf gefolgt ist. Falls du merkst, dass dir diese Freude verloren gegangen ist, dann bete doch, dass der Herr dir wieder diese Freude schenkt über deine Erlösung. In Psalm 51, Vers 14 gibt es so ein Gebet. Da steht, gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit deinem willigen Geist. Gib mir wieder diese Freude an deinem Heil. Das war ein Gebet Davids. Wir wissen, er hat auch eine Zeit lang die Freude verloren, wegen seiner Sünde. Wir sehen hier am Beispiel vom Levi das, wenn der Herr Menschen ihn beruft, wenn der Herr Menschen beruft und sie ihm folgen, dann kehren sie sich von ihrem alten sündigen Leben ab, um für ihn zu leben, ihm nachzufolgen. Und das bewirkt im Menschen große Freude und die ist so oft ansteckend, weil wir sollen diese Freude mit Menschen teilen, damit auch sie unseren Herrn und Meister kennenlernen dürfen. Aber auch das kennen wir. Nach der Freude beginnt dann oft der Kampf. Der Kampf deshalb, weil Jesus von vielen abgelehnt wird. Und das bringt uns zu unserem dritten Punkt. Levi erlebt nach dieser unglaublichen Freude, die ihn erfüllt, die unglaubliche Ablehnung seines Herrn und Meisters, des Messias. Vers 30. Und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Als erstes sehen wir an der Reaktion der Pharisäer und Schriftgelehrten, dass da nicht nur Zöllner waren, sondern auch andere Menschen. Die Pharisäer nennen sie Sünder. Und das waren diejenigen, die es mit dem jüdischen Glauben nicht so besonders ernst genommen haben. Auch diese Menschen galten unter den Pharisäern und Schriftgelehrten als gottlos. Und auch mit denen wollten sie nichts zu tun haben. Sie hätten sich niemals mit solchen Menschen umgeben. Sich gemeinsam mit Gästen an einen Tisch zu setzen, zu essen und zu trinken, das bedeutete für die Juden, miteinander verbunden zu sein. Das ist ja bei uns auch so. Es ist ein Zeichen der Vertrautheit und auch ein Zeichen, dass man Frieden miteinander hat. Pharisäer und Schriftgelehrten haben vielleicht damals noch gedacht, Jesus hätte doch mit uns Gemeinschaft haben sollen. Wir sind doch die angemessene Gesellschaft mit ihm, für ihn. Aber mit Zöllnern und Sündern, und da kommt der Vorwurf durch. Zöllner und Sünder, warum esst und trinkt ihr mit diesem Abschaum? Ist Jesus wohl ein Freund der Zöllner und Sünder? Dann steht er auf derselben Stufe. Und hier wird eines sichtbar, ihre Selbstgerechtigkeit, weil sie sind ja keine Sünder. In der Einleitung haben wir gehört, dass Jesus einigen, die auf sich selbst vertrauten und sich selbst für gerecht hielten und deshalb die anderen verachten, das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner erzählt. Und er hat es tatsächlich Pharisäern und Zöllnern erzählt. Und damit hat der Herr Jesus ihre Einstellung aufgedeckt. Sünder, das sind die anderen. Ich aber, ich bin doch ein guter Mensch. Sieh doch, was ich alles Gutes tue. Und leider denken viele Menschen so. Und das hindert sie am Glauben. Man regt sich schnell über andere Menschen auf. Ach ich, hält sie für Sünder, sieht nur ihr Fehler. Und selbst hält man sich dann für anständig und gerecht. Und dabei merkt man gar nicht, wie blind man ist für sein eigenes Leben. Selbstgerechtigkeit. Es ist eine große Gefahr, in der auch wir Gläubige stehen. Aber den Herrn Jesus können wir nicht täuschen. In 1. Samuel 16, Vers 7 heißt es, und ich habe es vorhin schon mal gesagt, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Du kannst dich selbst täuschen, Gott aber nicht. Er schaut unser Herz an. Der Zöllner schlug sich an die Brust und hat gesagt, Gott, sei mir Sünder gnädig. Und der war schon viel näher an dem Herrn als die Pharisäer. Weil der Zöllner wusste, dass er ein Sünder ist und dass er ohne einen gnädigen Gott untergehen wird. Sei mir Sünder gnädig. Und Jesus hat gesagt in dem Gleichnis, dass er gerechtfertigt in sein Haus zurückging. Er hat Vergebung erlangt. Und darum geht's doch. Erkennen, dass wir Sünder sind, dass wir bußfertig werden und uns unter den Allerhöchsten stellen. Denn dann ist er den aufrichtigen Sündern gnädig. Und das beantwortet der Herr Jesus jetzt auch in den letzten beiden Versen den Pharisäern und Schriftgelehrten. Er sagt, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Und auch mit dieser Antwort stellt er ihre Herzenshaltung bloß. Und sie merken es nicht einmal. Er weist darauf hin, dass die gesunden Menschen doch gar keinen Arzt brauchen. Man ruft keinen Doktor, wenn man sich gesund fühlt. Und sie fühlen sich gut. Sie sind nicht aussätzig, sie sind nicht gelähmt. Sie fühlen sich nicht als Sünder, als Zöllner. Und in ihrer Selbstgerechtigkeit suchen sie auch keine Hilfe beim Herrn. Denn sie haben ihr Gesetz. Sie haben zu dem Gesetz all diese Vorschriften, die sie noch gemacht haben, damit man ja nicht daneben tritt. Und dabei sind sie mit Blindheit geschlagen und haben den Weg verlassen, der zum Vater führt. Aber Menschen, denen es schlecht geht, die brauchen einen Arzt. Und Jesus, er ist dieser Arzt für die Seele. Jesus hat keine Botschaft für die Pharisäer und Schriftgelehrten, denn sie brauchen ihn ja nicht. Levis Freunde, das sind alles Sünder, ja. Und genau das ist der Grund, wieso Jesus zu ihnen gekommen ist. Das ist der Grund, wieso er die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat, um zu suchen und zu finden, was verloren ist. Er, Jesus Christus, ist der himmlische Arzt. Und wenn die Menschen auf dieser Erde gerecht gewesen wären, dann hätte er nicht kommen müssen, um für sie zu sterben. Christus ist erschienen für die Kranken, die ihn brauchen. Alle haben gesündigt. Da ist keiner vor Gott, der gerecht ist, auch nicht einer. Die Menschheit ist sterbenskrank an ihrer Sünde. Und wenn wir die Nachrichten hören, ich muss ehrlich sagen, wenn ich nicht gläubig wäre, ich würde manchmal am liebsten verzweifeln. Die Welt ist sterbenskrank an der Sünde. Gott hat gesagt, und siehe, es war gut. Und wann kam die Sünde und wo stehen wir heute? Aber Jesu Auftrag war, die Sünder zu rufen und sie zu heilen. Und es ist immer noch diese Gnadenszeit. Und das haben die Pharisäer nicht verstanden. Jesus ist nicht auf diese Feier des Levi gegangen, um mit den Sündern zu sündigen. Der Sohn Gottes lässt sich von der Sünde überhaupt nicht beeinflussen, sondern er beeinflusst die Sünder, damit sie Buße tun und umkehren von ihrem sündigen Wesen. Er ist gekommen, um den kaputten, kranken, sündigen, ungerechten Menschen zu begegnen. Er will sie behandeln. Das ist sein Auftrag. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Und dieser himmlische Arzt, der hat eine besondere Therapie, die Sünder zur Buße zu bewegen, damit sie völlig neu werden, umkehren von ihrem alten, gottlosen Leben. Diese Therapie ist sein Wort. Er behandelt Sünder mit seinem Wort, mit dem, was hier in der Bibel steht. Er ruft sie in seine Nachfolge, rettet sie vor dem ewigen Tod. Denn was steht in diesem Wort Gottes über die Folgen der Sünde? Römer 6, Vers 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Punkt. Aus. Keine Chance auf Rettung. Ewige Verdammnis. Oder? Es ist so gut, dass der Vers weitergeht, sonst gäbe es keine Rettung. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Jesus bringt etwas mit, seine Gnade. Er ist der Arzt, der vom Tod heilt. Er schenkt ewiges Leben in ihm. Die Pharisäer und Schriftgelehrten sind dafür völlig blind. Der Auftrag des Messias kann doch nicht Umgang, Gemeinschaft mit Sündern sein. Das denken sie. Schau dir doch an, wie Jesus mit ihnen feiert. Denen geht's gut. Sie sind doch kerngesund. Was brauchen die einen Arzt? Was meint Jesus? Aber Jesus sieht eben, die Pharisäer sehen eben nicht, dass Jesus die Sünder liebt. Und er liebt nicht die Sünde in ihnen. Er sieht ihre Sünde als Krankheit. Und er hat Mitleid. Er ist barmherzig und will, dass niemand verloren geht. Frag dich einmal heute Morgen, bist du wie der Pharisäer, der Gott dankt, dass er doch gar nicht so ein schlechter Mensch ist wie die anderen? Oder bist du wie der Zöllner, der über seine Sünde traurig geworden ist und sich an seine Brust schlägt und bittet, Gott sei mir Sünder gnädig? Vielleicht hast du heute Morgen vom Herrn Jesus eine Diagnose bekommen als Arzt, dass du an der Sünde krank bist und dass du daran sterben wirst. Wenn der Herr dir diese Erkenntnis zeigt, dann hast du aber auch heute Morgen gehört, dass du geheilt werden kannst. Denn Jesus ist ein guter Arzt, er ist der beste Arzt überhaupt. Und er hat eine wunderbare Medizin für dich, die dich gesund machen kann. Völlig gesund, seelisch gesund. Und diese Medizin ist sein Blut. Das hat er stellvertretend am Kreuz für dich vergossen. Es wäscht alle Sünden weg. Stellvertretend für deine Schuld hat er gesühnt. Dir dafür Gerechtigkeit vor Gott geschenkt. Und diese Medizin, sein Blut, hat dich zum neuen, gerechten Menschen gemacht, vor Gott. Schon im Alten Testament hat der Herr immer wieder zur Umkehr aufgerufen und er ist nie müde geworden, bis heute. Der Gottlose soll seinen Weg verlassen und der Übeltäter von seinen Plänen absehen. Stattdessen soll er zum Herrn umkehren, damit er sich seiner erbarmt. Ja, bekehrt euch zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Jesaja 55, Vers 6 und 7. Jemand hat mal gesagt, eine christliche Gemeinde, das ist wie ein Krankenhaus. Und das stimmt. Unser Gemeindehaus hier, das ist ein Haus für Kranke, nicht für Gesunde. Wenn du hierher kommst, um vollkommene, gesunde Menschen zu finden, dann wirst du hier keine finden. Wenn du denkst, du bist gesund und brauchst keinen Arzt, dann bist du hier auch völlig fehl am Platz. Denn hier begegnest du kranken Menschen. Aber auch Jesus, dem Arzt, der bei denen zu finden ist, die krank an der Sünde sind. Und hier werden Menschen behandelt von Jesus Christus durch sein heiliges, gutes Wort. Und was macht dieses Wort? Es ruft auf zur Umkehr. Es therapiert die Sünder und heilt sie. Und auch wenn du schon Christ bist, wir brauchen täglich Heilung. Wie Petrus, der erkannt hatte, was für ein Mensch er ist und gesagt hat, nein, dann wasch mich ganz. Aber Jesus hat gesagt, es reicht, wenn ich dir den Schmutz von deinen Füßen wasche, denn du bist schon rein. Und so brauchen wir auch tägliche Reinigung vom Schmutz unserer Sünden, auch wenn wir Christ sind. Und zum Schluss, hast du schon mal einem kranken Menschen gesagt, ich kann dir einen guten Arzt empfehlen? Hier ist er, der einzig wahre Arzt, Jesus Christus. Amen.